Herzlich willkommen beim Retail News Flash Podcast. Die international erfahrenen Retail-Enthusiastinnen Anna Hegenbart und Heidemarie Kritz berichten 14-tägig über News aus dem Handel.
Super, und hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe. Und Heidi, wir sitzen heute beide in Wien, ready fürs Osterwochenende, würde ich mal sagen. Wo geht unsere Retail-Reise heute hin und vor allem mit was für Themen bei dir?
Ah ja, bei mir ist es heute kreativ, so wie ich es gern habe. So eine Mischung aus Fashion, Art, Music und spezielle Konzepte, die ich gefunden habe in London, in New York, in Shanghai, aber auch Spannendes aus dem deutschen Fußballmarkt, würde ich einmal sagen. Wie ist es bei dir? Wo fahren wir heute mit dir hin?
Mit der Basis in Wien, ich bleibe auch über Ostern in Wien, geht die Reise aber heute Retail-mäßig, was kann man sagen, Deutschland / China, denn ich habe ein paar News zu Esprit, dem ehemaligen deutschen Unternehmen, was jetzt chinesisch geführt wird. Ich habe Themen zu TOTS, international aufgestellter. Wir sind in der deutschen Hauptstadt, aber gehen auch nach Irland mit einer Eröffnung von einer Marke der H&M-Gruppe. Und in unserer letzten Kategorie gibt es ein paar spannende News zu Taschen. Wir sind gespannt und freuen uns dann auch schon auf das Ende. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit
Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, und wie angekündigt, hier geht es um TOTS, nämlich TOTS, den zweiten Versuch, von der Börse zu gehen. Im Herbst 2023 versuchte Della Valle ja schon das erste Mal, das Unternehmen von der Börse zu nehmen, ist daran aber gescheitert. Und jetzt eben dann der zweite Versuch, das Unternehmen vom Kapitalmarkt zu nehmen, um die Luxusgruppe ohne dessen Druck in Ruhe für die Zukunft zu rüsten. Ja, als 2023 der Plan gescheitert ist, hatte Della Valle einen 400-Millionen-Plan ausgeheckt und wollte den Minderheitsaktionären 40 Euro je Anteilsschein geben. Doch das Ziel, 90% des Kapitals zu erreichen, hatte er leider verfehlt, weil zu wenig Aktionäre die Offerte akzeptiert hatten. Die haben gedacht, das ist viel mehr wert, ich will mich ja nicht unter Wert verkaufen. Jetzt für diesen zweiten Versuch hat sich Della Valle mit dem Private Equity Investor L. Cutterton zusammengetan. Dazu unterbreitet der Finanzinvestor ein öffentliches Kaufangebot für 43 Euro je Aktie. Am Ende der Transaktion würde Della Valle 54% und L. Cutterton 36% halten. Und die restlichen 10% würde unverändert LVMH-CEO Bernard Arnault über seine Familienholding Delphine besitzen. Ja, was ist jetzt der Hintergrund? Also der Modeunternehmer Della Valle hofft eben, dass er abseits der Börse mehr Zeit hat, um TOTS nach vorne zu bringen. Wenn man jetzt sich die letzten Jahre anschaut, hat sich die Gruppe weniger dynamisch entwickelt als jetzt Megabrands der großen Luxuskonzerne von LVMH oder Kering, die natürlich auch über mehr Finanzkraft verfügen, um dementsprechend in Technologie, Retail und auch Marketing investieren zu können. Wir hatten ja auch ein paar Mal berichtet schon, Heidi, in letzten Folgen oder was im letztes Jahr von diesem Quiet Luxury Trend.
Genau.
Davon profitiert TOTS jetzt natürlich auch, ja, weil es jetzt eben nicht so viel Marketing-Aufmerksamkeit hat. Im Geschäftsjahr 2023 steigert die Gruppe ihren Umsatz wechselkursbereinigt um 14% auf knapp 1,15 Milliarden Euro. TOTS lag dabei 13% im Plus und das auch zur Gruppe gehörende Unternehmen Roger Vivier sogar um 19%. Also es geht voran, aber ja, sie wollen es ohne Druck machen. Wir verfolgen weiter, ob es diesmal gelingt.
Ganz genau. Ich habe dann geschaut, was wir als letztes für Meldungen hatten von TOTS. Und zwar war das die Kooperation mit Lamborghini vor einigen Ausgaben.
Stimmt, ja.
Und was aber sehr spannend ist und was mich sehr gefreut hat, ist, es startet ja in Bälde die Biennale in Venedig, die Kunstbiennale vom 20.04. bis 24.11. Und da sponsert Dots den italienischen Pavillon.
Ah, bitte auch. Okay. Na, sind Sie auch dann hier ein bisschen im Marketing beim tätig und geben da auch was aus. Super.
Genau.
Sehr schön. Nicht so luxuriös geht's weiter. Esprit, von denen wir auch immer wieder berichten. Zuletzt war die Meldung, glaube ich, ja, große Verluste. Und jetzt kommt auch noch dazu, dass sie ihren größten deutschen Franchise-Nehmer verlieren. Und zwar Heiko Ronger. Also mit Esprit war dieser Franchise-Nehmer Heiko Ronger zum größten Mode-Franchiser Deutschlands aufgestiegen. 2000 hatte er seinen ersten Esprit-Laden in Bautzen eröffnet. Esprit hatte damals das Geschäft im Osten nach der Wende nicht wirklich forciert und war dort nur bei Westfilialisten wie P&C zu finden, die dort Häuser ja, eröffnet haben. Und nun ist es soweit und Heiko Ronger wendet sich mit seiner PTH-Gruppe als ja, größter deutscher Mode-Franchiser von Esprit ab. Mit einem neuen Multilabel-Konzept namens Catches hat PTH, jetzt wie die Textilwirtschaft auch berichtet, bereits einige einstige Esprit-Stores ja, umgewandelt und ersetzt. Ein Beispiel ist zum Beispiel am Düsseldorfer Hauptbahnhof zu sehen, wo lange ein Esprit-Store der PTH-Gruppe war. Und ja, jetzt hängt dort das Logo des neuen Multilabel-Konzeptes Catches. Andere Medien berichten auch, dass man sich mit Mitarbeiterinnen der PTH-Gruppe ausgetauscht hat in den Stores, unter anderem auch in Düsseldorf, Essen und Berlin. Und ja, auf die Fragen wurde dann geantwortet, warum jetzt da kein Esprit-Store mehr sei. PTH hat Esprit abgegeben oder auch eine Filialleiterin berichtet, wir arbeiten nicht mehr mit Esprit. Ja, weder PTH noch Esprit haben sich jetzt dazu schon geäußert. Aber ja, sieht ganz danach aus, als wäre das die Kooperation da aufgelöst zwischen den beiden.
Ja, diese Woche ist, glaube ich, nicht die beste Woche für Esprit. Auch vor wenigen Tagen gab es eine Meldung, Esprit Schweiz ist zahlungsunfähig. Das ist ja eine hundertprozentige, also die Esprit Switzerland Retail AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der in Hongkong börsennotierten Esprit Holding Ltd. Und ja, die soll bei einem Schweizer Gericht Konkurs angemeldet haben, um eben das Geschäft zu reorganisieren. Die Stores sind nach Schweizer Meldungen alle geschlossen, sehr überraschend, sehr ad hoc, wie Berichten zu vernehmen war. Und diese Schließungen waren unvermeidlich. Der Konkurs sei das Ergebnis aus der Kombination steigende Energie-Logistikkosten, hohen Mieten, negative Konsumentenstimmung etc. gewesen, hieß es. Und ja, jetzt will man natürlich den Online-Auftritt stärken, das Online-Geschäft stärken und natürlich auch die Zusammenarbeit mit Großhandels- und Franchise-Partnern in der Schweiz. Mehr oder weniger zeitgleich gab es dann noch eine weitere Meldung von Esprit, und zwar den relativ sofortigen Rücktritt des geschäftsführenden Direktors und Mitglieds des Generalkomitees Paul Josef Schlangenmann, der eben so stand es in den Medien, mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und eben anderen geschäftlichen Interessen nachgehen möchte. Und man dankt ihm, er war ja der Einzige in dem Board aus Europa und eben Experte, Vertriebsexperte. Und natürlich war das jetzt sehr überraschend mitunter auch. Aber ja, wie gesagt, die Esprit-Woche mit nicht so schönen Meldungen. Ja.
Ja, nicht so rosig. Und auch
Nicht
nicht so
so.
rosig geht's weiter für Adidas, glaube ich, in deiner nächsten Meldung, Heidi.
Ja, also ich meine, als Ex-Nike Inhouse-Mitarbeiterin für 5 Jahre bin ich natürlich sehr, ja, hat mich das natürlich sehr überrascht und irgendwo natürlich auch gefreut, weil ich habe mir das nicht gedacht, dass ich das erleben werde. Denn es gab schon seit der WM 2006 immer wieder den Versuch, ja, an die deutschen Trikots zu kommen, wenn man so möchte. Offerte hat sie schon eben seit damals gegeben. Nun gab es eine Ausschreibung und die wurde, also transparente Ausschreibung, die wurde von Nike nun quasi gewonnen. Holger Blask ist der Vorsitzende der Geschäftsführung der DFB GmbH und Co. KG, hat erklärt, dass Nike das mit Abstand beste wirtschaftliche Angebot abgegeben hat und auch mit seiner inhaltlichen Vision überzeugt hat. Ein klares Bekenntnis für die Förderung des Amateur- und Breitensports sowie nachhaltige Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland zu unterstützen. Und das ganze Paket hat eben dadurch ja, beeindruckt und auch dementsprechend war das bestimmt mit finanziellen Zahlen untermalt. Kann man sich vorstellen, gestartet wird diese Partnerschaft von Nike mit dem DFB im Jänner 2027 und wird bis 2034 dauern. Es werden alle Nationalteams, also im Fußball, ausgestattet werden. Alle Veranstaltungen davor, also die EM in diesem Jahr, die Frauen-EM 25 und die Männer-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada werden noch mit den drei Streifen gelaufen. Also ja, die Überraschung auch auf diesem Sektor, wie gesagt, viele Jahrzehnte hat man sich dagegen, gegen den Wechsel entschieden und jetzt ist es dann auch passiert.
Ja, made the most money win in dem Sinne. Und wer auch Money machen will, ist ja, die Eröffnungen in unserer nächsten Kategorie.
Neue Formate und Eröffnungen.
Ja, und hier starten wir gleich mit ON Running. Die sind jetzt gleich nicht so groß, immer Fußball-Sponsoren, aber sicherlich einige Laufathleten, ja, die man auf deren Homepage entnehmen kann. Und ja, mit denen geht es jetzt auch nach Deutschland. Nicht mit den Athleten, sondern mit der Marke und zwar in einem eigenen Store. Ich glaube, im Dezember, als ich in Berlin war, hatten wir ja auch kurz berichtet, dass ich da schon Beklebungen der Marke gesehen habe in Berlin Mitte. Und jetzt ist hier der Store auch open. Zu den weltweit 32 bereits bestehenden Stores ja, sollen in diesem Jahr noch 15 bis 20 neue hinzukommen. Und der neueste Store dieser Schweizer High-Performance-Marke befindet sich nun auf rund 520 Quadratmetern über 2 Etagen in der neuen Schönhauser Allee in Berlin-Mitte. Das Ladendesign-Konzept verbindet Berliner Flair mit traditionellen Elementen. Da sind eben ja massive Holzelemente dabei und Aluminiumregale, ja, die dann auch den Kontrast wiedergeben. Und die Verbundenheit mit der Natur und die Leidenschaft für moderne Technologien widerspiegeln sollen. Diana Dowling, die Head of Retail bei ON, sagt, dass der ON-Store so gestaltet wurde, dass er mit dem städtischen Umfeld harmoniert, in dem sich die Läufer zu Hause fühlen sollen. Technische und natürliche Materialien wurden verwendet, die auch die Merkmale des Gebäudes betonen sollen und dann da eben auch den Kontrast herstellen sollen. Das Ladenlayout führt die Kunden nahtlos durch alle Produktkategorien: Laufen, Outdoor, Training, Tennis und aber auch die Alltagskleidung und ermöglicht so ein umfassendes Einkaufen für jede Kollektion von Kopf bis Fuß. Die verschiedenen Installationen zeigen die Technologien, Materialien und Werte, für die ON weltweit steht, darunter eben einzigartige Sohlen, nachhaltige Materialien und Menschen mit großen Visionen und Träumen.
Sehr
Ja,
schön.
Davon träumen wir in Wien auch noch. Da haben wir noch keinen eigenen ON Running Store. Aber wird hoffentlich bald mal voll. Hoffentlich lässt er nicht so lange warten wie der Uniqlo Store, Heidi, auf dem das schon so lange
Ja, wirklich, also
spicken.
Jahrzehnte bereits mittlerweile. Aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, oder?
So ist es. Und das haben sich sicher auch die Männer in London gedacht für deinen nächsten Beitrag. Da ist, glaube ich, nach ein bisschen Ruhe oder geschlossenen Tür nämlich wieder ein Konzept an den Neustart gegangen.
Ganz genau. Und das Konzept, das gefällt mir persönlich ja ganz, ganz toll. Und ganz, ganz gut, weil es ist eben, wie eingangs gesagt, eine Verbindung aus Kreativität, gepaart mit ja, Kunst, Mode, Gemeinschaft. Also es erinnert mich ein bisschen an den Comte des Garçons Laden in New York, der total cool ist, oder auch Colette in Paris bis 2017. Irgend so vom Flair her, würde ich jetzt einmal sagen. Aber gut, was ist die Neueröffnung? Und zwar LNCC ist ein wirklich sehr fortschrittliches Einzelhandelskonzept, das eben all diese Dinge verbindet: Kleidung, Musik, Bücher. Und hat sich aus einer Online-Präsenz entwickelt, ja, die eben mit einer einzigartigen Ladenfläche quasi wieder kombiniert wurde. Was sagt die Financial Times? Es ist eins der fortschrittlichsten Einzelhandelskonzepte der letzten Jahre, das die Lücke zwischen traditionellem und Online-Handel schließt. Die New York Times spricht von LNCC bringt das Einkaufen am Zielort auf die nächste Stufe. Ja, also Lobeshymnen für den Shop, wenn man sich den anschaut. An dieser Stelle, wir verlinken natürlich wieder alle Berichte und man kann sich das dann in den Shownotes anschauen. Also die Links sind in den Shownotes. Man kann sich dann die Stores, von denen wir berichten, gerne anschauen. In dem Falle, wie bei den anderen, die wir heute herausgesucht haben, macht das auch voll Sinn, weil die sind wirklich total spektakulär und anders, als wir es eigentlich so kennen und erwarten würden. Der Shop befindet sich in der Shacklewell Lane 18 bis 24. Ist ein Knotenpunkt, an dem Kultur, Bewusstsein, Gemeinschaft aufeinanderprallen. Beherbergt Damenmode, Herrenmode, Lifestyle, die eben kuratiert wird, aber jetzt nicht nur High-End-Designer, Luxusmodehäuser, sondern auch zukunftsorientierte Talente, die eben eine Chance bekommen, dort auszustellen. Wer hat den Job gemacht? Und zwar ein britischer Bildner und Künstler namens Gary Card. Ich habe mal seinen Lebenslauf angeschaut, der ist sehr beeindruckend, ob seiner Jugend. Der war schon bei der Ersteröffnung des Jahr des Ladens 2010 in Dalston in East London dabei. Ja, der hat große Innovationen und Visionen und bringt eben all diese Dinge gut zusammen auf einen Raum. Er war auch in diesem Fall zuständig für den Ladenbau, der, wenn man sich's anschaut, also wie ein Tunnel zum Beispiel geht man dann durch, so in Rottönen, dann knallblau gibt es Regale, es ist ein Grün mit so Skulpturen, die aber eigentlich auch als Wandelemente dienen und Ware aufnehmen können. Also alles sehr, sehr speziell, sehr künstlerisch angehaucht und sehr interessant. Dieser Gary Card war unter anderem auch zuständig für Set-Design, für fast alle gängigen Luxury-Brands wie Louis Vuitton, damals noch Virgil Abloh oder Jean-Paul Gaultier. Chanel Fendi ist mit seiner Kunst auch in Sammlungen von der Brighton Royal Pavilion, Stella McCartney, Lady Gaga oder Fendis Kim Jones. Und ja, hat sich da wieder ausgetobt, aber sehr, sehr interessant und spannend. Und wie eben angemerkt, es gab diesen Laden schon 2010, der wurde dann geschlossen und ist jetzt quasi neu eröffnet an anderer Stelle. Und ja, ist ein völlig anderes und neues Konzept und sicher auf der Liste für einen London-Ausflug ganz oben dabei. Das war's in London. Nicht weit entfernt von London geht es jetzt nach Dublin, Anna.
Genau, wir steigen in den Flieger nordwestlich, nachdem ich auf jeden Fall auch in diesem LNCC Store war, der mich auch farblich mega gecatcht hat.
Cool, oder?
Und gehen auf jeden Fall und schauen nach ja, Dublin, wie gesagt. Und hier geht es um Arket. Arkets erstes irisches Geschäft wird hier eröffnen. Und zwar in Unit 3, Grafton Place in der Nassau Street. Wer sich da jetzt so im Detail auskennt, hat es zumindest schon mal hier gehört. Und das wird dann der 17. Markt von Arket. Damit baut die Marke auf ja, seiner bestehenden Präsenz in Belgien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Lettland und so weiter auf. Könnt ihr jetzt noch weiter tippen? Ja, 17 Länder eben schon vertreten. Das neue Geschäft mit einer Fläche von 8.700 Square Feet, das sind dann circa ja, so 860 bis 870 Quadratmeter, wird das charakteristische Café von Arket auch beherbergen, das ja nordisch inspiriert ist und vegetarische Gerichte anbietet. Arket wurde ja 2017 gegründet, gehört ja zur H&M Group. Und verkauft Damen, Herren, Kinder- und Haushaltswaren sowie Schuhe von Drittanbietern von Marken wie New Balance, Veja oder auch Adidas.
Tolles Konzept.
Ja, definitiv. Geht da auch immer gerne rein. Auch das haben wir in Wien nicht, aber in Berlin gibt es ja einen da auch, in Charlottenburg. Und jetzt eben auch in Dublin.
Na,
Und jetzt
total
müssen wir mal
cool.
schauen. Ob es einen Direktflieger aus Dublin nach New York gibt, Heidi.
Ich hab den Flieger bekommen. Ich bin in New York gelandet und zwar mit meiner Meldung aus dem Meatpacking District. Da hat Leica, also die Kameramarke, die schon seit Generationen ganz vorne dabei und führend ist, einen neuen Flagship Store eröffnet. Und der neue Standort ist nicht nur ein Ort, wo man Fotoausrüstungen kaufen kann, sondern es ist auch eine Galerie und ein Studio, wo sich Fotofreaks aller Erfahrungsstufen auch treffen können, um sich zu inspirieren. Wie gesagt, im Meatpacking District, wenige Gehminuten vom Whitney Museum of American Art entfernt, in der 406. West, 13. Straße. Und der Store ist auf rund 280 Quadratmeter auf zwei Ebenen. Und von der Farbigkeit und der Materialität, also Holzboden, Grautöne, mehr oder weniger monochrom in unterschiedlicher Materialität, eine Hommage an die legendäre Straßenfotografie-Szene der Stadt quasi. Und auch eine Terrasse gibt es im zweiten Stock. Und da ist nicht nur die Terrasse interessant, sondern auch das kreative Zentrum, das dort Platz gefunden hat. Und auch die von Todd Hedo, das ist ein amerikanischer Fotokünstler, kuratierte Bibliothek mit Fotobüchern findet dort Platz, sowie ein Fotostudio. Ja, das Geschäft ist irgendwie so wie das New York der 1970er Jahre, also von dem Feeling her entworfen worden. Also quasi die Ära, wo Andy Warhol und Keith Haring in New York ihr Unwesen getrieben haben, beziehungsweise ihre Schaffensphase hatten. Und soll eben für alle Kreativen ein Zuhause sein und als Inspirationsquelle dienen. Der Flagship Store in New York ist der siebte in der USA und auch die dritte Galerie in der USA. Also das scheint ein neues Konzept zu sein, wo man dann versucht, natürlich den Community-Gedanken weiter zu spinnen und natürlich auch die Menschen von der Brand, also zum einen verbinden und natürlich, dass sie sich austauschen können und dementsprechend auch ihre Antworten bekommen und eben die Community wächst und zusammenhält. Ja, und jetzt ist die Reise ein bisschen länger. Von New York geht es jetzt nach Asien und zwar nach China. Da hat Supreme den ersten Store in China eröffnet und das ist das 17. weltweit, aber auch der größte. Der hat eine Fläche von 1020 Quadratmetern.
Wahnsinn.
Riesig, ich habe extra noch geschaut, ob das mit der Umrechnung, mit den Square Feet und so weiter wohl richtig ist, aber ja, der ist wirklich so groß. Ja, wenn ganz in weiß, also wie so eine ja, Lagerhalle, man sieht die ganzen Installationen, Lüftungsrohre etc., die sind alle weiß rausgespritzt. Boden schaut aus wie Estrich geschliffen, also alles sehr pure. Beim Betreten des Ladens werden die Kunden schon einmal von zwei Skulpturen von Marc Gonzales begrüßt. Das eine ist ein also Formel-1-Rennwagen in Originalgröße in der Mitte. Also jetzt weiß man, warum das Tor auch so groß ist. Das andere ist auch sehr spannend. Supreme hat ja mit Louis Vuitton einen Trunk designt, also einen Koffer mit dem rot-weißen Logo. Und da sind zwei mitten im Raum mit einer weißen Steinplatte und dient offenbar als Sitzmöglichkeit. Diese Trunks wurden bei Christie's 2017 um unglaubliche 125.000 US-Dollar versteigert. Muss man sich vorstellen, Wahnsinn. Und die Expansion von Supreme auf dem asiatischen Markt begann im vergangenen Jahr mit der Eröffnung des ersten Geschäftes in Seoul. Im Februar startete Supreme den E-Commerce-Eintritt auf dem Markt, also in Asien, um sich an die online getriebenen Einkaufsgewohnheiten in China anzupassen. Wird Supreme jeden Samstag nun Angebote im WeChat-Mini-Programm promoten, wie es auch in anderen asiatischen Märkten üblich ist. Um seine Reichweite zu erhöhen, erwägt Supreme die Öffnung eines Tmall-Stores. Das ist eine chinesischsprachige Webseite, die für den B2C-Online-Einzelhandel, ja, für den B2B-Einzelhandel, die aus Taobao hervorgegangen ist. Taobao ist eine Customer-to-Customer-Online-Plattform von Alibaba, die ja, Mitte 20, also 2003 eingeführt wurde. Und ja, eine Plattform für lokale chinesische und internationale Unternehmen, um Markenartikel an Verbraucher im Großraum China zu verkaufen. Also sehr spannend, wie das dort in Asien läuft und funktioniert.
Ja.
Den ganz ersten Start von Supreme in Asien war im Jahr 2022 in dem neuen Geschäft von Dover Street Market Beijing. Dort hat sich Supreme angeschlossen. Quasi das war dann der Start. Und ja,
Sieht
Supreme.
toll auch aus, das Store. Wir hatten ja auch letztes Jahr, glaube ich, oder war schon länger her, die Zeit vergeht, na, in Berlin hatte Supreme ja auch aufgemacht. Da ist das Store ein bisschen rustikaler. Jetzt ist ein bisschen weißer, sehe ich jetzt auch gerade auf den Fotos.
Ja,
Und was
ganz hell,
krass
gell?
ist, wenn ich das jetzt hier recherchiere, da sehe ich auch so News, the biggest fake Supreme Store in China. Also da gab es dann scheinbar schon mal so ein paar Vorahmer, wo so fake Supreme Stores eröffnet wurden. Also crazy, was in China alles möglich ist. Aber schön, dass jetzt die Marke sich auch für einen offiziellen Schritt sozusagen dann und einen eigenen Store da entschieden hat.
Ganz genau. Und wie gesagt, also Ware, also sehr viel Kunst, sehr weiß, sehr groß, Ware sehr übersichtlich präsentiert, aber man findet sie, ja. Und es wurde, der Store wurde vom Londoner Design Studio Brinkworth entworfen. Und ja, 2020 wurde Supreme von der VF Corporation übernommen.
Ja, dann ist da auch dir die Retail-Expertise natürlich der Gruppe auch vorhanden. Die wissen, wie es geht.
Ganz genau, ganz genau. Künstlerisch geht es weiter in Asien. Eine kurze Meldung noch von Loewe. Ja, das Modehaus ist nun bis zum 5. Mai 2024 mit einer spielerischen Retrospektive im Shanghai Exhibition Center unter dem Titel Crafted World in China gelandet. Es ist die erste große Ausstellung der Marke. Und sie zeichnet in 6 Kapiteln die 178-jährige Geschichte des Hauses nach. Kuratiert hat das der Kreativdirektor Jonathan Anderson. 69 bemerkenswerte Looks aus Anderson-Loewe-Linien, also von der Fischerhose aus dem Jahr 2015, der perlenbestickte Pullover aus 2019, also aus dem Herbst. Aber auch das Blütenkleid sind in dieser Galerie im Obergeschoss zu sehen. Zum Beispiel einen Raum hat auch das bekannte Architekturbüro Oma gestaltet. Und ja, also für jene, die es interessiert, gerne in die Shownotes schauen, Link klicken und sich weiter dazu informieren.
Machen wir auf jeden Fall wieder super ja, Neueröffnungen in dieser Kategorie. Und ich würde sagen, wir schauen, was gibt's Neues.
Retail Gossip.
Ja, und da sind wir vom letzten Mal von der leichtesten Tasche der Welt jetzt in, ja, schaut jedenfalls so aus wie die schwerste Tasche der Welt, aber können wir jetzt nicht bestätigen, weil wir auch keine Gewichtsangaben haben, von den Bildern jedenfalls zu urteilen, schaut das wie ein Stein aus. Und zwar Coperni macht wieder von sich reden. Und zwar für 45.000 US-Dollar kann man sich jetzt eine Tasche aus Meteoritengestein ja, handfertigen lassen. Beziehungsweise die haben das handgefertigt, man kann sie kaufen. Dieser Meteoritenstein ist auf die Erde gefallen und eine italienische Fabrik verwandelt dann diesen Meteoriten in eine Tasche. Ja, es wird geschätzt, dass dieser vor ja, 55.000 Jahren auf die Erde gefallen ist und von Teatrum Mundi, das ist ein Forschungszentrum in London und Paris, 100% authentisch zertifiziert wurde.
Ob da
Ja.
noch mein Handy reinpasst, Anna?
Ja, ich will auch nicht, dass mein Handy dann so zerkratzt wird. Ne? Braucht man eine gute Hülle dann von dem Stein. Aber ist ja auch gut, wenn dann in der Nacht irgendein Räuber oder Dieb kommt, kannst du zumindest das Taschel über den Kopf hauen. Ist auch eine gute Selbstverteidigung in der Hinsicht
Ich
dann.
glaube eher super Fitnessstudio, weil
Also,
wenn man
ja.
das
Besser, ja.
genau besser ist über den Kopf hauen.
Kettlebell. Schaut wie
Ja.
eine Kettlebell aus, ein bisschen, ja, hast recht.
Ganz genau.
Farmers Carry, müssen wir beim High Rocks immer machen. Gut, dann aber zwei, ja? Also, bitte das doppelte Geld einrechnen.
Schnäppchen.
Ja, genau. Nicht ganz so teuer, aber ja, für lockere ja, 10.300 Euro kann man jetzt seine Chanel Flap Bag erhalten. Die haben nämlich wieder die Preise angehoben. Generell ja, passt Chanel circa zweimal im Jahr die Preise an, September und März. Und ja, jetzt hat das Dascherl die 10.000-Euro-Grenze überschritten. Ja, das ist ein Wachstum, sag ich jetzt mal, oder ein Preisanstieg von 6,2%. Denn ja, vorher hat die Tasche 9.700 € gekostet.
Wahnsinn, ja. Hätte man
Ja.
müssen vor vielen Jahren kaufen.
Hätte man kaufen müssen, hätte man einen guten Invest gemacht. Ja. Am Secondhand-Markt werden die nämlich auch gut gehandelt.
Stimmt.
Ja, und in diesem Sinne sind wir schon am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart und freuen uns sehr auf das nächste Mal.
Oh ja, gute Zeit, frohe Ostern.
Mit dem Retail News Flash Podcast am Laufenden bleiben. Am besten durch Abonnieren des Retail News Flash auf LinkedIn und der eigenen beliebtesten Podcast-Plattform. Bis in 2 Wochen. We'll be right back.